Balu Hörspielmuseum.
Struppi ist nach Berlin gekommen, um einen Koffer mit Spargeld abzuholen, den sein Freund Tobi zur Aufbewahrung hatte. Aber nun sind Tobi und der Koffer unauffindbar. Bei seinen Nachforschungen findet Struppi heraus, dass Tobis Tante zusammen mit dem jungen Javert Groschenromane schrieb. Javert ist aber eingeliefert mit Tobis Papieren in einem Krankenhaus verstorben. Auf einer Party trifft Struppi auf Marcel, den Bruder von Javert. Er berichtet diesem, dass Javert verstorben ist.
Herzlich willkommen zur 10. Folge unserer Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und es spricht das Team der Tonboutique und wir wünschen gute Unterhaltung. Marcel weinte nicht. Ich war der, dem die Tränen kamen. In meinen Hosentaschen suchte ich nach einem Tuch, fand aber nur die Schlüssel zu Deweys und Tobis Wohnung. Gedankenversunken nahm ich sie in die Hand und sofort fiel mein Blick auf einen bestimmten Schlüssel mit einem Emblem. Der Schlüssel von Maserati.
Wie ist denn mein Bruder gestorben?
Er hatte einen Unfall mit einem alten Auto, was er selber gemietet hat. Aber ich tippe sogar auf Mord.
Was hast du eigentlich damit zu tun?
Tobi war mein Schulfreund und er hat seit einem Jahr einen Koffer in Verwahrung. Und jetzt suche ich ihn seit einer Woche und natürlich auch den Koffer. Marcel versuchte zu lächeln. Er nahm meine Hand und wir wanderten gemeinsam zur Haltestelle. Im Bus zahlte ich für uns beide und scheuchte Marcel dann die Treppe hinauf. Erwartungsgemäß war es im Oberdeck des Busses leerer. Außerdem hatte man von oben den Überblick. Ich war mir nicht sicher, an welcher Haltestelle wir aussteigen mussten. Auf der Fahrt war Marcel schweigsam und mir fiel erstmal kein vernünftiges Thema ein, über das wir reden konnten. Höchstens über Berlin. Richtig. Ich hatte ja nicht mal eine Idee, wo er zurzeit wohnte. Sag mal, wo bist du eigentlich zurzeit untergebracht?
Untergebracht?
Ja, hast du nicht gesagt, dass dir deine Großmutter Geld für die Reise und fürs Hotel gegeben hat?
Habe ich gesagt, ich wohne im Hotel? Nein, ich bin in eine Jugendherberge gezogen. Aber da hat es mir nicht gefallen und da hat mir einer meiner Mitbewohner einen Tipp gegeben. Und so bin ich in eine Bar gegangen. Das war jetzt der dritte Abend. Bis jetzt gab es immer einen Typen, der einen mitnimmt.
Und der dann sexuelle Leistungen erwartet?
Natürlich.
Und in Paris?
Was willst du hören?
Nun, ich schätze, du bist gelernter Bäcker. Aber du hast gemerkt, dass ein Boy mit blonden Haaren und tiefschwarzen Augen wie du von der Natur gut ausgestattet ist und dass er auch auf andere Weise Geld verdienen kann. Ich nehme sogar an, dass dein Bruder dich darauf gebracht hat. Andererseits ist ja Paris nicht in erster Linie eine schwule Stadt.
Paris ist viel schwuler, als du glaubst. Und außerdem, ich arbeite tatsächlich als Bäcker. Aber halt nicht jeden Tag. Ich gehe nicht jeden Tag auf den Strich.
Und Javert?
Das ist doch jetzt egal.
Das wäre egal, wenn Javerts Tod keine Rätsel aufwerfen würde. Oh, der Bus war gleich am Moritzplatz. Hier war es wohl am günstigsten auszusteigen. Zu der Werkstatt konnte es nicht weit sein. Die Sonne schien und es roch irgendwie alt und verbrannt. Heftige Windstöße fegten Plastiktüten und alte Zeitungen durch die Straßen. Einen Moment musste ich mich orientieren, dann fand ich die richtige Straße. Die Tante von Tobi besaß einen teuren italienischen Sportwagen, der hier in der Nähe zurzeit gewartet wird. An meinem Schlüsselbund ist der Wagenschlüssel. Wenn wir es geschickt anstellen, dann kriegen wir vielleicht den Wagen. Wir wanderten nebeneinander über das holprige Pflaster und Marcel blickte immer wieder scheu nach unten, um nicht unversehens in die Hinterlassenschaften geliebter Vierbeiner zu treten. Die Werkstatt hatte bereits geöffnet. Das große Tor stand offen und der dunkelblaue Maserati stand sauber geputzt direkt neben dem Tor. Da sich weder ein Mechaniker noch einer der Wachhunde blicken ließ, zog ich den Schlüssel hervor, öffnete die Fahrertür und nahm in der Luxuskarosse Platz. Ich öffnete gerade die Beifahrertür für Marcel, als sich von hinten ein Mann im blauen Overall näherte. Es gab keinen Grund, jetzt schnell die Flucht zu ergreifen. Ich öffnete sogar die Fahrertür einen Spalt.
Guten Morgen, der ist wieder flott.
Toll, sagen Sie, was war in dem Wagen eigentlich kaputt?
Da muss jemand an der Frischluftzufuhr was eingestellt haben. Und nun sind da Abgase in den Wagen gekommen.
So, dass man bei der Fahrt vergiftet werden kann?
Nein, da hätte man ganz anders das machen müssen.
Und wie war das mit dem Geld?
Das mit der Rechnung läuft über Konto.
Trotzdem zog ich einen 10-Mark-Schein heraus und reichte ihm den Mann. Der legte die Hand an die Schläfe und lachte.
Hauptsache, ihr fahrt mit dem Wagen nicht nach Ost-Berlin rüber. Die sind da manchmal komisch und dort taucht das Benzin doch nicht.
Wie kommst du darauf, dass wir nach Ost-Berlin fahren?
Weil Tobi an Sonnabend schon wie in den Wagen anrief. Er war auf dem Anrufbeantworter und ich hab eine Nummer an mit Vorwahl 0372 und das ist doch drüben.
Hast du die Nummer noch?
Mal sehen, ja.
Also hier sind 20 Mark.
Und hier ist der Zettel mit der Nummer. Ich nehme an, du bist der Schneider, mit dem er zusammenlebt. Der erzählt dir wohl nicht alles, was?
Ja, ich hab auch meine kleinen Geheimnisse.
Und eins sitzt neben dir. Na denn, gute Fahrt.
Danke. Damit steckte ich den Zettel ein, schloss die Tür und startete den Wagen, der sofort einen Satz nach vorn machte. Dann fuhr ich den Wagen flott vom Hof. Bis jetzt hatte ich nur in Spanien Auto gefahren und der dazugehörende Führerschein lag natürlich bei meinen Klamotten in Paris. Es war vielleicht klug, den lieben Marcel mal nach einer Fahrerlaubnis zu fragen, doch der wehrte sofort ab. Er hätte zwar seinen Führerschein dabei, doch keine Lust, so eine Edelkarosse durch Berlin zu steuern. Nun, seit einer Woche hatte ich mehrere Einbrüche begangen, ein Testament gefälscht, einen Toten mit falschen Papieren bei einem Bestattungsinstitut gemeldet, da erschien mir das Fahren ohne Führerschein wie ein Kavaliersdelikt. Im nächsten Augenblick stutzte ich. Ich hatte an einer Ecke einen Laden entdeckt, der Campingartikel verkaufte. Davor gab es sogar eine geräumige Parklücke.
Hier ist das Parken verboten.
Hier ist das Parken ab 9 Uhr verboten. Und bis dahin sind es noch 5 Minuten. Außerdem parken wir nicht, sondern wir halten. Du bleibst hier am Wagen. Ich will im Geschäft nur was fragen. Der Laden, den ich betrat, war vollgestopft mit Angelzeug und allem, was man wohl brauchte, wenn man am Busen der Natur nicht auf den Luxus der heimischen Wohnung verzichten wollte. Ein dicker Mann in kariertem Hemd und roter Wollweste kam auf mich zu.
Angeln oder Zelten?
Nein, morden. Ich bin Kriminalschriftsteller und mein Freund hatte eine interessante Idee. Aber ich weiß nicht, wie realistisch die ist. Es geht um einen Campingkocher. Der Mann lächelte und führte mich zu einem Regal, in dem verschiedene Kochutensilien standen. Es gibt doch auch diese Campingkocher, die mit einer Gasflasche betrieben werden.
Die sind sicher, wenn da was an den Anschlüssen gelockert wird, dann funktioniert der Kocher nicht mehr.
Nein, ich dachte daran, den Kocher einschalten, dann die Flamme ausblasen. Allerdings steht der Kocher nicht im Freien oder in einem Zelt, sondern in einem geschlossenen Raum, vielleicht sogar unter einem Bett.
Oh ja, jetzt brauchen Sie nur das richtige Gas.
Es folgte eine fundierte Fachberatung und als ich wenige Minuten später den Laden mit 60 Meter Angelschnur verließ, hatte ich diese nur gekauft, um mich irgendwie zu revanchieren. Der Mann hatte mir einige Notizen mitgegeben. Jetzt brauchte ich nur noch nachzuschauen, welche Bezeichnung auf der Gasflasche stand. Dann wusste ich, ob meine verrückte Idee passte und wie Tante Edeltraut aus dem Leben geschieden war. Andererseits wollte ich noch gern einen Experten befragen. Doch zuvor wollte ich in Deweys Wohnung. Vielleicht gab es dort noch einen CD- oder CC-Aufkleber. Damit konnte ich hoffentlich eine Polizeikontrolle überlisten. Marcel staunte nicht schlecht, als ich ihn ein paar Minuten später in Juris feudale Wohnung führte. In der Ecke beim Sofa blinkte der Anrufbeantworter. Das Gerät hatte verschiedene Schalter, doch Marcel schien sich auszukennen. Auf dem Gerät war nur ein Anruf und der kam von Dewey.
Komm her, ich habe Angst, dass man mich verlegt. Die Papiere sind im Safe.
Er keuchte beim Sprechen und ich fragte mich, wie er überhaupt an den Apparat gekommen war. Aber vielleicht hatte er eine Krankenschwester mit Westgeld bestochen. Einen Safe hatte ich bis jetzt hier noch nicht gesehen. Der musste sich in den vorderen Räumen befinden. Immerhin passte einer der Schlüssel an meinem Bund. Der Raum war ein Büro mit dunklen Möbeln eingerichtet. Zwei bequeme dunkle Ledersessel standen vor einem überdimensionalen Schreibtisch. Dahinter ein Regal und in der Ecke das Objekt meiner Begierde. Ein mannshoher hellgrauer Safe. Den Schlüssel dafür entdeckte ich im Schreibtisch. Ich schloss den Panzerschrank auf und entdeckte darin eine Kassette mit mehreren tausend Mark und einem Bündel US-Dollar-Noten, Reisepässe, Stempel und leere Vordrucke für Geburts- und Heiratsurkunden. Daneben lag ein Stapel Reiseprospekte im untersten Fach, wo sich auch ein alter Kolbenfüller befand. Nachdem ich alles auf den Schreibtisch gelegt hatte, hielt ich es für gut, nach Marcel zu sehen. Dieser saß gemütlich auf der Couch im Wohnzimmer und blätterte in einer amerikanischen Zeitschrift. Beruhigt kehrte ich ins Büro zurück und setzte mich auf den alten Polsterstuhl hinter dem Schreibtisch. Dann schraubte ich den Kolbenfüller aus und probierte auf dem Tintenlöscher, ob das Ding überhaupt noch schrieb. Der Strich war breit und schwarz, genau richtig. Nun gab es zwei Arten von Pässen. Einige hatten einen blauen, die anderen einen schwarzen Einband. Davon griff ich mir ein und wollte gerade beginnen, als mir einfiel, dass es vielleicht ungünstig sein könnte, in die DDR mit einem Pass aus Liberia, der auf meinen Namen ausgestellt war, einzureisen. Es war wohl sinnvoll, irgendeinen englisch klingenden Namen zu verwenden. Aber welchen? Hinter mir hing ein Kunstkalender mit Fotos aus New York. Nun, der Fotograf hatte einen guten und erfreulich kurzen Namen. Davor noch den eigenen Vornamen und fertig. Mit großen Buchstaben füllte ich sorgfältig die Felder im Reisepass aus und setzte dann den Botschaftsstempel mit grüner Stempelfarbe darunter. Als ich in der Ecke eine Kugelkopfschreibmaschine erspähte, knisterte es in meinen Fingerspitzen. Ich spannte ein Blankoformular ein und tippte fleißig drauf los. Als ich fertig war, war ich 2 Jahre älter und in Robertsport geboren. Jetzt fehlte nur noch eine Sache. Das Foto im Pass. »Ich geh bloß mal schnell Zigaretten holen«, rief ich ins Wohnzimmer. Dann sauste ich die Treppe runter zum nächsten U-Bahnhof. Dort gab es, ich hatte ihn oft gesehen, einen Fotoautomat. Der Mann in dem Campingladen hatte mir als Wechselgeld für die Angelschnur viele Markstücke angedreht und ich hoffte, dass die reichen würden. Allerdings hatte ich noch nie einen Fotoautomaten benutzt. Ich las erst einmal sorgfältig die Bedienungsanleitung. Dann nahm ich auf dem Drehstühlchen Platz, legte ein Ohr frei und bemühte mich, ein sonores Gesicht zu machen. Ein paar Minuten später spuckte der Automat eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotos aus. Nun, schön war ich darauf gewiss nicht, aber das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Flott rannte ich zurück. Es war mein Schutzengel, der mich zur Eile ermahnte. Sollte Marcel gerade die Wohnung von Dewey auf den Kopf stellen oder lange Ferngespräche führen? Nun, Dewey telefonierte gewiss mit Liberia. Da würden ein paar Mark extra sicherlich nicht auffallen. Doch wo kam diese Unruhe her? Als ich Deweys Wohnung näher kam, wusste ich, warum ich so ein merkwürdiges Kribbeln im Magen verspürte. Vor dem Haus stand eine schwarze Motocross-Maschine mit pinkfarbenem Ledersitz. Genau so ein Maschinchen hatte ich mit Dexter gefahren. Ich schaute zu Deweys Wohnung hinauf. Von der Ecke, an der ich stand, hatte man Blickkontakt zum Schlafzimmer. Die Gardine bewegte sich und ich konnte Marcel wahrnehmen. Er schüttelte den Kopf und bewegte dann die Hand hin und her. Marcel blieb weiter am Fenster stehen und ich blieb ebenfalls auf meinem Platz. Immerhin konnte ich von hier auch halbwegs den Hauseingang und vor allem die Motocross-Maschine im Blick behalten. Es dauerte nur ein paar Minuten, dann kam ein Typ in schwarzer Ledermontur aus dem Haus geschossen, sprang auf das Zweirad und brauste los. Obwohl die Person einen Helm trug, war ich sicher, dass es Baxter war. Kaum war sie außer Sichtweite, rannte ich ins Haus und lief flott nach oben, wo Marcel bereits die Wohnungstür geöffnet hatte. Im Hintergrund hörte man einen Pfeifton, der sich in kurzen Abständen wiederholte.
Es hatte geklingelt und ich habe erst einmal nicht aufgemacht. Dann hat es an der Tür geschrat und dann ging das Ding hier los.
Ich öffnete das Ding und probierte einige Schlüssel von meinem Schlüsselbund. Einer passte und das Gepiepse hörte auf. Marcel hatte den schmalen Streifen mit den Fotos erspielt.
Sind aber keine guten Bilder von dir.
Ich will sie auch nicht in ein Album kleben.
Was ist das hier eigentlich für eine Wohnung?
Eine Art Firma. Marcel, hast du Lust, mit mir in ein paar Minuten nach Ost-Berlin zu fahren? Ich hoffe, du hast deinen Ausweis dabei.
Ja, aber was ist mit dir? Wenn du West-Berliner bist, musst du doch erst bei so einem komischen Antragstil.
Ich bin kein Deutscher, nur hier aufgewachsen. Nimm dir ruhig noch was zu trinken, Marcel. Ich wartete, bis er wieder im Wohnzimmer war, dann schloss ich das Büro auf und vervollständigte dann meinen Reisepass. Anschließend durchsuchte ich nochmals den Safe und fand darin auch einen Schlüssel mit einem Mercedes-Stern. Offenbar der Zweischlüssel für Deweys Wagen. Schon 5 Minuten später saß ich mit Marcel wieder im Auto und lenkte den Wagen Richtung Checkpoint Charlie, also wieder zurück nach Kreuzberg. Wir müssten mal tanken. Ich lenkte die Edelkarosse auf das Tankstellengelände und der Tankwart dirigierte mich zur Zapfsäule für Superbenzin. Davon schluckte der Wagen eine ganze Menge und als ich auch noch eine gute Straßenkarte kaufte, in der alle Straßen von Ost-Berlin eingemalt schienen, war ich einen 50-Markschein los. Dafür war unsere Einreise erfreulich unproblematisch. Die Posten am US-Checkpoint interessierten sich nicht für uns und an der Grenzübergangsstelle Zimmerstraße machte der Grenzer nur einen Vermerk in meinen nagelneuen Pass. Dieser bezog sich auf das Kfz, was ich benutzte, und die Reisedokumente meines Begleiters. Mit Marcel sprach er kurz außerhalb des Wagens und schon durften wir weiterfahren. Weder die Wagenpapiere noch mein Führerschein hatten ihn interessiert. Er hatte noch nicht einmal daran Anstoß genommen, dass ich Deutsch mit ihm gesprochen hatte. Hier in Ost-Berlin fuhr ich langsamer. Das Pflaster war schlecht und weiter hinten entdeckte ich etwas, was es in West-Berlin schon lange nicht mehr gab. Eine Straßenbahn. Ost-Berlin war eine andere Welt. Die Straßenbahnen waren alt und wirkten irgendwie zusammengebastelt. Vielleicht lag das an ihrer bleichen, beigen Farbe. Die meisten Straßen hatten Kopfsteinpflaster und die Leute schienen nur graue oder braune Sachen zu tragen. Es waren erstaunlich viele Fußgänger unterwegs. Frauen in Kittelschürzen und Strickjacken darüber. Die Männer trugen ohne Ausnahme Hosen, die beulten. Entweder waren die Hosenbeine zu lang oder zu weit. Die meisten Ostberliner hatten schmale, graue Gesichter. Ich konnte sie so gut studieren, weil es kaum Ampeln gab. An den Kreuzungen hielt ich brav an und ließ die Leute passieren, an was diese wohl nicht gewöhnt waren. Mehrfach bretterten Wartburg- und Trabantfahrzeuge mal links, mal rechts an mir vorbei. Rücksichtsloses Autofahren gab es also nicht nur im Westen. Überhaupt die Autos waren witzig. Hohe Lastwagen, die beim schiefen Pflaster bedrohlich wackelten und Autos mit großen Lüftungsschlitzen an der Seite, ein Import aus der Sowjetunion. Ich lenkte den Maserati Richtung Charité. Niemand hinderte mich, als ich den Wagen durch ein offenstehendes Tor auf das weitläufige Klinikgelände fuhr, direkt hinter einem Barkraswagen der SMH. So kam ich auch zum richtigen Gebäude, zur Station 8. Marcel begleitete mich hinein. Auch hier wirkte alles wie eine andere Welt, wie ein Krankenhaus der frühen 50er Jahre. Schmale Bahren, abgestoßene Nierenschalen und der Geruch von Kabul. In einem Glasverschlag sah ich mehrere Krankenschwestern, davor einen Arzt. Ich stellte mich ihm mit meinem neuen Namen vor und er nickte, als ich ihm den Besuchsgrund nannte.
Es waren vorhin schon 2 Leute hier. Aber ich habe denen bereits gesagt, dass ich einen Transport des Patienten ablehne.
Ich möchte ja auch, dass er hier bleibt, Herr Doktor. Ich habe es jetzt auch kein offizielles Dokument dabei. Aber falls Sie bei unserer Botschaft nachfragen möchten...
Wir wollen ja so wenig Bürokratie in der Sache haben wie möglich. Ich bin immer gar nicht glücklich, wenn unsere Freunde kommen.
Sie meinen Ivan?
Erst kamen zwei Leute aus West-Berlin und dann waren die Freunde hier und wollten ihn in ein anderes Krankenhaus verlegen. Beiden habe ich gesagt, dass es nicht geht. Der Patient ist gestern hier im Krankenhaus gefallen. Ich vermute, dass er telefonieren ging. Nun hat er noch einen Rippenbruch.
Also ich möchte, dass er hier bleibt, egal was da kommt.
Dafür habe ich schon gesorgt. Ich habe ihn in ein Mehrbettzimmer verlegt. Und da werden die Mitpatienten schon aufpassen.
Kann ich ihn sehen?
Ja.
Es war ein großer Raum mit 5 altmodischen Betten. Dewey lag in einem Bett am Fenster. Sein Kopf war verbunden und er reagierte erst, als ich zu seinem Bett trat. Strawberry, das ist gut, dass du hier bist. Dann sah er den Reisepass, den ich immer noch in der Hand hatte, und lächelte nicht mehr. Gab es Probleme? Nein. Dann pass bitte auf die Wohnung auf, versprichst du mir das? Ja. Und du versprichst mir auch nichts mehr zu unternehmen. Nein, Dewey, was ist mit dir passiert? Ich habe nicht aufgepasst und bin von einem Lastwagen angefahren worden. Wo das war, weiß ich überhaupt nicht. Ihr hattet den Satz so überzeugend gesprochen, dass wohl auch der Arzt nicht an seinen Worten zweifelte. Doch ich hatte Deweys Hand gespürt und seinen Blick zu einer Zeitung, die auf dem Nachttisch lag. Ach, Herr Doktor, Dewey müsste mit seinen Schlüsseln eingeliefert worden sein. Erwartungsgemäß ging der Doktor an einen der schmalen Schränke, die an einer Wand standen. Rasch fasste ich unter die Zeitung. Da war ein Bogen Papier. Ich griff ihn und steckte ihn in meinen Reisepass, den ich dann in die Fransenjacke steckte. Sobald ich okay bin, sage ich dir Bescheid und dann holst du mich ab. Der Arzt führte mich wieder nach draußen.
Schlüssel und Papiere haben wir nicht. Entweder sind die Sachen bei unserer Verwaltung oder bei der VP.
Gut, ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Bemühungen.
Keine Ursache.
Damit begleitete er Marcel und mich zum Ausgang. Ich hätte mich gern mit dem Arzt über meine Theorie mit dem Campinggaskocher unterhalten, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, hier nicht willkommen zu sein. Wieder im Auto holte ich den Zettel hervor, den mir Dewey zugesteckt hatte. Der Text war lang und nur schwer zu entziffern.
Was ist das für eine Sprache, Englisch?
Reflexartig faltete ich den Zettel wieder zusammen und startete den Wagen. Ich hatte wieder Hunger bekommen, außerdem wollte ich nachdenken. Nicht über Dewey, sondern über Marcel. Die ganze Zeit hatte mich etwas stutzig gemacht. Und jetzt, wo ich gerade an einer Straßenkreuzung die Fußgänger über die Straße lassen musste, war es mir eingefallen. Auf der Party hatte ich Marcels Sachen gesehen. Er trug eine dünne Jacke mit einer Innentasche. Diese enthielt neben der Adresse von Javert noch dessen Foto und einen Reisepass. Eine Geldbörse schien Marcel nicht zu besitzen. Außerdem, wo waren eigentlich seine restlichen Sachen? Der Gedanke beschäftigte mich so stark, dass ich fast zu früh losgefahren wäre, hätte Marcel nicht Agoge gerufen. Nun, das hatte mir noch gefehlt. Behutsam fuhr ich den Maserati Mistral nach Süden. Als ich vor einem großen Hotel einen großen und recht leeren Parkplatz entdeckte. Komm, Marcel, ich lade dich ein zum zweiten Frühstück. Ich hatte diesen Satz auf Deutsch gesagt, doch Marcel hatte mich wohl verstanden. Die Jacke in der Hand trottete er hinter mir her. Links neben der Hotelrezeption lag das Restaurant. Ein Kellner im schwarzen Anzug stand im Weg.
Tut mir leid, Küche erst ab 11.30 Uhr und dann nur gegen Reservierung.
Kann ich hier auch mit Westgeld oder mit Dollar bezahlen? Er antwortete nicht, sondern ging voraus und gab uns einen Tisch am Fenster. Wie aus dem Nichts zauberte er eine Speisekarte hervor. Für ein Mittagessen ist es noch etwas früh, aber vielleicht könnten wir.
Warme Suppe, Schinkenplatte mit Rührei, Fruchtsaft und dazu Kaffee.
Wunderbar.
Du lebst auf großem Fuß.
Ich versuche unseren Auftritt in Maserati anzupassen. Ich nehme an, du benutzt hier ein Fahrrad.
In Paris Fahrrad fahren?
Ich dachte nicht so sehr an Paris, sondern an die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Ich meine, du hattest einen Pass dabei, aber es gibt keinen Hinweis auf dein Gepäck. Und auf der Fahrt hast du nicht einmal neugierig gefunkt. Also ist dir Ostberlin bekannt. Ich vermute sogar, dass du deine Zelte hier aufgeschlagen hast.
Weil es hier billiger ist.
Marcel, ich hab dich gerne, also bitte belüg mich nicht. Du wohnst hier, weil Javert hier gewohnt hat.
Wie kommst du darauf?
Javert soll bei Baxter wohnen, aber da gibt es keine Sachen von ihm. Dann sagst du, er würde bei Tobi und bei der Schriftstellerin wohnen. Aber in den beiden Wohnungen gibt es nichts, was auf Javert hindeutet. Entweder hat jemand alles weggeräumt oder er hat ganz woanders eine Wohnung.
Die kann doch irgendwo in West-Berlin sein.
Wenn ihr in West-Berlin eine Wohnung hätte, dann hättest du bestimmt versucht, dort zu wohnen. Und von so einem Versuch hast du mir bis jetzt nichts erzählt. Ich vermute mal, du weißt über die Sache mit dem Filmdreh mehr, als du mir bis jetzt gesagt hast.
Ich bin erst seit 4 Tagen in Berlin.
Gut, dass du das sagst. Ich meine, du hast ja auch keinen Grund zu lügen. Der Kellner kam und servierte 4 Fruchtsaft. Und wo hier in Ostberlin ist die Wohnung von Javert?
Wieso willst du das
Der
wissen?
Mechaniker sagte, dass ich mit dem Wagen nicht nach Ostberlin fahren soll.
Also, ich weiß nicht, wo dein Tobi ist.
Wir suchen ja auch nicht Tobi, sondern Javert. Dieser wurde mit den Papieren von Tobi ins Krankenhaus eingeliefert. Für die Leute vom Krankenhaus ist damit Tobias gestorben und nicht Javert.
Glaubst du mir, wenn ich dir sage, dass ich damit nichts zu tun habe? Ich sage dir wirklich die Wahrheit.
Also, wann bist du nach Deutschland gekommen oder muss ich jetzt erst heimlich in deinem Reisepass blättern?
Seit ich meinen Studienplatz verloren habe, da hat Javier gesagt, ich soll zu ihm kommen.
Und wie lange wurde Javier schon hier? Der Kellner servierte eine Gulaschsuppe mit Sahnedip mit Petersilie garniert. Dazu gab es ein Brötchen. Gern hätte ich einen Wein dazu getrunken, aber in Ostberlin galt ja 0,0 Promille für Kraftfahrer. So löffelten wir still und zufrieden unsere Suppe. Erst als der Kellner abgeräumt hatte, nahm ich das Thema wieder auf. Du hattest mir noch nicht gesagt, wie lange Javier...
Ich kann es dir nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Er hat immer Karten gesickt und da hat keiner gemerkt, dass er irgendwann vom Westen in den Osten zog. Das war auch immer wieder eine andere Adresse. Er hatte ja nie eine eigene Wohnung.
Und jetzt... Marcel wischte sich mit der Serviette über den Mund und spielte dann mit dem leeren Saftglas. Marcel, ist dir bekannt, dass in diesem Land viele Leute auf eine eigene Wohnung warten? Selbst Ehepaare wohnen zur Untermiete in geteilten Wohnungen.
Woher soll ich sowas wissen? Ich kann keine deutschen Zeitungen lesen und einen Fernsehapparat hat er nicht.
Es soll hier Leute geben, die können Französisch reden.
Du hast mich gar nicht gefragt, ob Javier eine eigene Wohnung hat. Wieso eigentlich nicht?
Weil ich nicht glaube, dass dich irgendwelche fremden Leute, bei denen Javier zur Untermiete lebt, dich ewig und einen Tag in seinem Zimmer leben lassen.
Doch, das hat er genau geschrieben. Ein großes Zimmer mit Balkon. Und ganz liebe Leute, die nichts dazu sagen.
Moment, das galt es erstmal zu verdauen. Javier hatte Marcel nach Ostberlin gelockt und behauptet, dass sie gemeinsam ein Zimmerchen bewohnen konnten.
Du kannst mir das ruhig glauben. Meine Oma hat den Brief noch. Die hat mir sogar noch zugeraten, weil er mir ja auch diese erste Klasse Fahrkarte für die Reichsbahn geschickt hatte. Ja, fahr mal hin, hatte sie gesagt, wenn es dir dort nicht gefällt.
Marcel wischte kurz mit der Serviette über seine Augen. Der Kellner kam mit dem Kaffee und servierte Toaste mit Kochschinken und zwei blauen Trauben darauf. Während wir die noch warmen Toaste vertilgten, versuchte ich Marcel direkt in die Augen zu schauen. Aber er wich meinem Blick aus.
Du kannst es mir ruhig glauben. Ich habe mich nie für politisches Zeugs interessiert. Ich wusste nichts über die Deutsche Demokratische Republik.
Hat dir Javier hier einen Job besorgt?
Nein, aber ich habe für ihn gearbeitet. Er schrieb immer wie ein Wilder für diese Schriftstellerin, diese Romane. Und ich habe dann die Sachen für ihn abgetippt.
Aber die Sachen waren doch in deutscher Sprache.
Na und? Ich habe Buchstabe für Buchstabe getippt.
Aber eines Tages kam Javier nicht mehr wieder.
Da habe ich bei diesem Baxter angerufen und der hat sich dann mit mir in West-Berlin getroffen.
Und?
Er hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen und gab mir 200 Mark Westgeld natürlich.
Damit konntest du in einer Kaufhalle aber viel anfangen.
Ich habe schwarz getauscht. An der Schönhauser Allee sind einige Kneipen. Die waren ganz wild da drauf.
Und diese Orte, die kennst du durch Javier? Marcel nickte. Der Kellner brachte eine Art strammer Max, Brot mit Leberkäse und gebratenem Ei. Normalerweise war das nicht so sehr mein Fall, aber hier schmeckte es ausgezeichnet. Der Kellner fragte, ob wir noch Kaffee wollten, doch ich orderte lieber Mineralwasser. Und Javier hat Modedesign studiert.
Nein, Nachrichtentechnik. Die Mode war ein Hobby.
Er war also noch immer aktiver Student.
Er hatte Freunde gefunden.
Der Kellner kam und ich zahlte mit einem braunen Geldschein aus dem Westen. Der Kellner steckte ihn freundlich ein.
Noch ein gemischtes Eis geht aufs Haus.
Das Eis wurde mit Kirschsaft serviert, einem extrem süßen Zeug. Doch Marcel schien es zu schmecken. Danach verließen wir das Restaurant und wanderten zum Auto. Ein feiner Regen hatte begonnen und schließlich blieb Marcel vor dem Wagen stehen.
Ich könnte von hier die Straßenbahn nehmen.
Da wird der Grenzer am Checkpoint aber dumm fragen.
Du willst also jetzt nach West-Berlin.
Es klang erleichtert. Marcel, ich gebe nicht 50 Westmark aus, wenn ich in ein paar Minuten später am besten viel billiger essen kann. Nein, wir fahren jetzt zu Javiers Wohnung.
Mit dem Schlitten. Du hast wohl den Verstand verloren.
Ach, keineswegs. Die Leute müssen doch wissen, dass du Franzose bist. Für dich gibt es so eine Art offene Grenze. Gerade seitdem die Sozialisten in Frankreich mit der DDR kunkeln. Marcel stand unbeweglich an der Beifahrertür. Oder hat die Wohnung was mit unseren sowjetischen Freunden zu tun?
Wenn was passiert, du hast ja keine Ahnung.
Eben, deshalb fahren wir jetzt auch. Damit stieg ich ein und Marcel setzte sich auf den Beifahrersitz. Langsam schloss er die Tür. Du musst die Tür zuknallen, sonst springt sie wieder auf. Marcel gehorchte und ich fuhr den Maserati vorsichtig vom Parkplatz und lenkte ihn dann Richtung Fernsehturm. Du musst mich schon lotsen, Marcel.
Ich weiß nicht, ob du weißt, was du tust.
Ich find's interessant, dass du dir solche Sorgen um mich machst. Und gar keine um dich.
Nimm die nächste große Straße rechts.
Rechts. Ich versuchte nicht überrascht zu sein. Ich hatte eine Wohnung im Prenzlauer Berg erwartet. Dort gab es, das wusste ich aus dem DDR-Fernsehen, viele abbruchreife Häuser, wo viele junge Leute sich einquartiert hatten. Doch Richtung Osten gab es nur neue Bauten. Wir fuhren an neuen freistehenden Geschäftshäusern vorbei und leere Flächen, wo bereits ausgeschachtet wurde.
Jetzt die nächste große Straße nach links.
Wieder vorbei an Neubaublocks. Die Straße führte in leichtem Bogen zur Leninallee.
Wieder rechts.
Ich bog mit dem Maserati Mistral auf die Leninallee und fragte mich, wie oft hier wohl ein vergleichbarer Wagen vorbeikam. Die Häuser hier waren alt und baufällig. Neben einigen Lastwagen schien auch hier nur mager Trabant zu verkehren. In der Mitte fuhr eine Tram aus drei Wagen bestehend. Obwohl es noch nicht einmal Mittag war, war die Bahn brechend voll. Als die Bahn hielt, blieb ich sicherheitshalber stehen und wurde rechts von einem übervollen Autobus überholt, dessen Fahrer kurz auf die Hupe drückte. Wir passierten einen Friedhof, eine Brauerei und auf der anderen Seite ein Krankenhausgelände. Hier in der Nähe musste die Dimitrovstraße einmünden. Interessant, dass man Dewey in die Charité und nicht in dieses Krankenhaus gebracht hatte. Oder kam Wessler grundsätzlich in die Charité?
Ist was?
Ich frage mich, warum man Dewey in die Charité brachte.
Da soll die Versorgung besser sein. Geradeaus.
Wir überquerten eine große Kreuzung. Dann sah ich rechts die Klinkerbauten des Vieh- und Schlachthofes und fragte mich, ob dieser wohl noch in Benutzung war. Hinter der nächsten Kreuzung begann eine Brachfläche. Spuren deuteten darauf hin, dass hier wohl Kleingärten gestanden hatten. Nun standen hier Baumaschinen.
Die nächste Straße nach rechts.
Ich nahm die Kurve zu kurz und musste kräftig gegenlenken. Die Straße lag schiefwinklig, war schmal und wurde zudem noch von einer Straßenbahn befahren.
Hier kannst du halten.
Ich steuerte den Wagen in eine Parkbuchte, direkt vor einer Häuserzeile, die wohl in den 30er Jahren erbaut war. Dieses Mal hielt ich jetzt für klug, die Autoalarmanlage einzuschalten. Als ich den Wagen verlassen wollte, hielt mich Marcel am Arm fest.
Willst du nicht lieber doch nach West-Berlin zurückfahren?
Ich will die Wohnung von Javero Franco della Rocca sehen.
Das ist doch nur eine Art Künstlername. Javier Fugan.
Der alte Fahrlehrer in Spandau wirkte nicht, als wenn ihr Mietverträge auf Künstlernamen abschließt.
Javiero hatte keine Papiere auf Della so und so.
Damit stieg er aus, ich ebenfalls. Die Gegend, in der wir uns befanden, unwirtlich zu nennen, war eine Untertreibung. Nein, diese Straße sah wirklich aus wie das Ende der Welt. Auf der einen Seite die alten Häuser und auf der anderen Sandberge und kleine grüne und graue Holzbuden. Weiter vorn der Rohbau eines sehr hohen Hauses, an dem sich in den unteren Stockwerken ein Gerüst befand. Weiter hinten ein weiteres altes Haus, ein weiterer Rohbau, noch weiter hinten ein extrem hohes Haus, was wohl bereits fertig war. Nun, Neubaugebiete gab es überall. Wieso spürte ich hier diese Beklemmung, wenn ich mich umsah? Ich brauchte einen Moment, bis es mir auffiel. Es fehlten die Baumaschinen, die Kräne und vor allem die Bauarbeiter. Hier war es totenstill.
Erst hatten sie Probleme mit den Betonplatten für die Häuser und dann gab es Schwierigkeiten mit den Kränen und dann hatten die Firmen kein Geld mehr.
Die Häuser im Sozialismus baut der Staat.
Die Unternehmen bauen für ihre Belegschaft, glaub's mir. Und nun zeige ich dir, wo ich wohne. Und dann steigst du wieder in dein Auto und fährst nach West-Berlin. Da!
Er deutete kurz auf das hohe Haus im Hintergrund.
Und nun fahr lieber.
Wieso?
Weil, frag nicht so viel. Ich muss zur Leninallee noch ein paar Sachen einkaufen. Und das ist der einzige Supermarkt, den sie haben.
Marcel lief schnell und ich lief ihm hinterher. Das war der 10. Teil unserer Funknovelle auf der Suche nach Tobi. Und hergestellt haben wir das Ganze am 1. Juni 2016. Und damit sagen wir Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.